Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wenn du eine Rektusdiastase hast oder du dich fragst, was das ist und ob du eine haben könntest, dann bist du hier heute genau richtig. Ich habe die liebe Caroline Tengelmann zu Gast. Sie ist Gründerin von Praxletics und Mama von zwei Kindern. Sie hat selbst Sport studiert, war selbst Leistungssportlerin und hat sich auf die körperliche Gesundheit von Frauen während und nach der Schwangerschaft spezialisiert und ist eine Rektusdiastase-Expertin. Sie erklärt uns heute nicht nur, was eine Rektusdiastase genau ist, wie sie diagnostiziert wird und welche Symptome durch sie auftreten können, sondern wir gehen viel, viel tiefer als die augenscheinlichen Symptome. Wir beleuchten, was dein Mindset mit der Rektusdiastase zu tun haben kann und Caro teilt mit dir, wie du selbst herausfindest, ob du eine hast. Es ist ein unglaublich tolles Gespräch geworden und ich hoffe, du nimmst genauso viel mit wie ich. Da wir über anderthalb Stunden miteinander gesprochen haben zu diesem Thema, bekommst du heute den ersten Teil zu hören und der zweite Teil erscheint dann nächsten Sonntag. Liebe Caro, wow, was für ein Interview. Danke, dass du dir dieses wichtige Thema auf die Fahnen geschrieben hast und dein Wissen und deine Expertise hier heute mit uns teilst. Man merkt einfach, wie wichtig dir das Thema ist und ich kann, glaube ich, nur erahnen, wie viel Lebensqualität du den Frauen tatsächlich zurückgibst. Mach unbedingt weiter so und ich freue mich sehr auf spannende gemeinsame Projekte, liebe Caro. So, und dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Caro, herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch total darauf. Wir sprechen ja heute über das Thema Rektusdiastase. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Zuallererst gehört habe ich das nach meiner ersten Schwangerschaft. Und bevor wir da in die Tiefe gehen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du eigentlich machst?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Caro. Ich bin Sportwissenschaftlerin und Rektusdiastase-Expertin, wie wir gerade schon gehört haben. Was das ist, erkläre ich euch gleich für alle, die nicht so richtig was mit dem Wort anfangen können. Und ich habe ganz lange Prä-Postnatal-Training gegeben, klassische Rückbildungskurse. Und wie es dann so oft ist, habe ich nach der zweiten Schwangerschaft, und mir war es eigentlich auch in der zweiten Schwangerschaft schon relativ klar, gemerkt, dass ich eine klitzekleine Baustelle mit dieser Rektusdiastase habe. Dachte dann, alles klar, du bist ja vom Fach, Rückbildungskurs auch schon immer Stunden gegeben mit dem Bereich. hat bei mir nur irgendwie nicht funktioniert, zumindest nicht wirklich. Und dann habe ich gedacht, das kann ja hier nicht sein und bin dann in dieses Thema immer tiefer eingestiegen. Und so ist am Ende dieser Fokus in meinem Business entstanden, dass ich vor allem Frauen helfe, nach der Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft ihre Rektusdiastase wieder zu schließen und all die Beschwerden, die damit zusammenhängen.
Ich glaube, über all die Beschwerden müssen wir auf jeden Fall sprechen, weil ich glaube, viele haben nicht auf dem Schirm, welche Beschwerden damit einhergehen. Magst du aber einmal, bevor wir da weiter in die Tiefe gehen, sagen, was ist das überhaupt, eine Rektusdiastase? Und hat das jeder?
Genau, sehr gerne. Wie du gerade schon selber ja gesagt hast, du bist in deiner Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wenn Frauen damit in Kontakt kommen, dann ist es irgendwie rund um die Schwangerschaft oder in der Rückbildungsphase. Und es ist auch so, dass eigentlich jede Frau im dritten Trimester am Ende eine Rektusdiastase hat. Und das ist ja auch gut, dass die während der Schwangerschaft entsteht. Denn um einmal zu erklären, was es ist, die Bauchmuskeln wandern auseinander in der Schwangerschaft, um deinem Baby Platz zu geben. Sprich, da ist es auch gewollt, dass die entsteht. Wichtig da ist zu sagen, zwischen den beiden Bauchmuskeln befindet sich eine Sehnenplatte, also Bindegewebe. Und das ist eben das, was die Fähigkeit, sich auszudehnen und auch wieder zurückzuziehen. Wie so ein Gummiband kann man sich das ein bisschen vorstellen. Jetzt spielt da ganz viel mit rein, Genetik, wie war die Schwangerschaft, was hattest du vorher schon für Fehlstellungen etc., dass bei manchen durch den Rückbildungsprozess sich das leider eben nicht wieder komplett zurückentwickelt. Kann man sich, wie gesagt, so ein bisschen vorstellen wie ein ausgeleiertes Gummiband, was irgendwann so auf Spannung ist, dass es sich eben nicht mehr von alleine zurückzieht. Und deswegen kommen die Frauen am ehesten in der Schwangerschaft oder danach damit in Kontakt. Es können allerdings auch Frauen haben, die nie schwanger waren. Es kann nämlich auch angeboren sein. Und es können auch Kinder deswegen und Männer haben. Und ich sag mal, Frauen, die nicht schwanger waren, Kinder und Männer, die fallen da so ein bisschen noch durchs Raster.
Und wahrscheinlich auch Frauen, die eine Fehlgeburt hatten schon in den ersten Wochen.
Genau. Das Hauptproblem der Rektusdiastase ist nämlich das Bindegewebe und nicht gerade in unserer ganzen, gerade hier Social Media forciert das ja noch ein bisschen, dieses ganze Shape und nur wie wir aussehen und nicht, was eigentlich in der Tiefe passiert.
Sowohl körperlich als auch mindsetmäßig.
Richtig, das hängt nämlich auch, und das ist das, warum ich so viel auch versuche aufzuklären, nicht nur über die Beschwerden, wo wir gleich ja noch drauf kommen wollen, sondern tatsächlich auch Psyche. Ne? Also das hängt, dieses Body, Mind and Soul, was viele nicht mehr hören können, es ist einfach so, es hängt miteinander zusammen und die Rektusdiastase ist nicht zu reduzieren auf eine Lücke zwischen den Bauchmuskeln und das ist jetzt so, was so viele auch von ihren Ärzten oder von ihrem Umfeld vielleicht hören. Jede Frau hat das danach und das ist halt dann normal, dass man eben einen Blähbauch hat und aussieht wie im dritten, vierten, fünften Monat unter Umständen. Ne? Also das ist wo ich gleich auch gespannt auf deine Einschätzung bin und deine Arbeit mit den Frauen. Also es ist nicht zu reduzieren auf eine Lücke zwischen den Bauchmuskeln. Und ja, auch Frauen, die gar nicht jetzt einen riesen Bauch hatten in der Schwangerschaft, können betroffen sein. Ich hatte einmal eine Kundin, die sehr viele Fehlgeburten leider hatte, sich deswegen mit dem Rückbildungsthema auch gar nicht beschäftigt hat, weil sie nie über die 12. Woche gekommen ist. Sprich, sie hatte gar nicht dieses ich sehe schwanger aus, ne, mit großem Bauch irgendwie. Und das ist halt das, was bei ihr überhaupt, also sie ist überhaupt nicht auf die Suche gegangen, irgendwie nach irgendwelchen Rückbildungsthemen zu gucken, weil, ne, war ja noch nicht so weit. Die Hormone, die das Bindegewebe weich machen und den Körper ja auf die Geburt vorbereiten sollen, die werden ab Tag 1 der Schwangerschaft ausgeschüttet und machen dann, je nach Genetik, eventuell bei dem einen oder anderen, wenn du eh ein schwaches Bindegewebe zum Beispiel hast oder vielleicht sogar eine kleine Angeborene, die vielleicht bis jetzt keine Probleme gemacht hat, kann es sein, dass du dann auch eine Lücke hast zwischen den Bauchmuskeln, die dann Rückenschmerzen zum Beispiel auslösen.
Da sind wir jetzt gerade auch schon direkt bei den Symptomen sozusagen. Kannst du da ein paar mehr nennen? Weil ich kann mir vorstellen, also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, ob ich noch eine habe oder nicht. Vielleicht sagst du uns nachher auch nochmal, wie wir das überhaupt selber rausfinden können. Aber was sind denn so die typischen Symptome, mit denen Leuten dann zu dir kommen?
Tatsächlich seltenst mit dem, ich glaube, ich habe eine Rektusdiastase, es sei denn, sie kommen jetzt irgendwie über Social Media, weil ich darüber gesprochen habe und sie dann sagen, die Symptome habe ich, muss ich mal testen lassen, vielleicht habe ich das doch. Ich bin ja, wie gesagt, Sportwissenschaftlerin, habe lange in einem gesundheitsorientierten Fitnessstudio gearbeitet, also bin sehr ganzheitlich deswegen auch aufgestellt mit meinem Programm und habe da in der Rückentherapie ganz lange gearbeitet. Und deswegen kommen sehr viele Leute tatsächlich wegen Rückenbeschwerden zu mir. Tatsächlich habe ich auch eine Kundin, die mir gesagt hat, also mittlerweile Kundin, die aber alte Kundin aus diesem Fitnessstudio ist, Rückenpatientin dort war, ich schon lange selbstständig war und schrieb mich dann tatsächlich über Instagram auf einmal an und sagte dann, hör mal, ich habe so ein Thema im Rücken, ich habe mittlerweile auch 2 Kinder, wir haben uns irgendwie 8 Jahre nicht gesehen. Und habe ich direkt gesagt, 2 Kinder, komm mal vorbei. Nee, Rektusdiastase, auf gar keinen Fall, habe ich testen lassen, habe ich nicht. Was hatte sie? 8 Zentimeter Rektusdiastase. Die hatte keine Rückenschmerzen mehr nach 3 Wochen. Diese besagte Dame. Also das nur zum Thema Rückenschmerzen einmal, weil was passiert? Die Leute rennen dann natürlich nicht zu jemandem, der sich auf den Bauch spezialisiert hat, sondern zu einem Orthopäden, zu einem Physio, der sich gar nicht die Bauchwand anschaut. Also sollten hier Physios oder Ärzte zuhören, sehr gerne uns kontaktieren, weil das sind sehr gute Kooperationspartner, denn das Testen ist gar nicht so schwierig. Nur meistens gucken die Leute eben an die akute Stelle, wo die Schmerzen sind. Und der Gegenspieler Bauch ist beim Rücken gar nicht so fern. Das einmal zum Rücken, weil da, glaube ich, viele betroffen sind.
Da eine ganz kurze Rückfrage. Ja. Rückenschmerzen, egal wo am Rücken oder ist das dann am unteren Rücken oder wo?
Klassisch ist natürlich irgendwo der untere Rücken und gerade bei Müttern, die noch viel tragen, die vielleicht auch in der Trage tragen, die vielleicht noch im Hohlkreuz stehen, haben oft das Thema Rücken oder auch Ischias, dieses mit dem Ausstrahlen ins Bein eventuell, aber tatsächlich auch im oberen Bereich. Ne? Der Nacken ist ja auch gerade bei Müttern oft betroffen durch das Stillen, wo wir relativ rund auch sitzen und oder das Tragen. Kind wird schwerer. Genau, deswegen tatsächlich habe ich auch, also gestern tatsächlich war noch eine Kundin von mir da, die gesagt hat, meine Nackenschmerzen sind weg, seitdem ich das mache. Die ist seit 2 Monaten dabei. Also und auch da ist es ja, die ganze Wirbelsäule arbeitet ja zusammen. Ne? Ist ja nicht, dass man sagen kann, also ganz oft kommt die Ursache von weiter unten und der Schmerz äußert sich weiter oben. Also solltest du mit Nackenproblemen, das wird mit Sicherheit, wenn du jetzt sagst, ich stille, ich trage viel, wird das mit Sicherheit auch damit zusammenhängen. Aber meistens kommt die Ursache immer von verschiedenen Dingen und nicht immer nur von einer Sache. Und um auf deine Ursprungsfrage zu anderen Symptomen zurückzukommen, kleiner Exkurs zum Thema Rücken, sind es Dinge wie Magen-Darm-Beschwerden, Blähbauch, Periodenschmerzen. Und ich weiß, wenn ich das abfrage, beim Anamnesebogen kommt oft, ich habe meine Periode noch nicht wieder, wenn das Frauen sind, die irgendwie kurz nach der Geburt sind. Und wenn du dann nochmal nachfragst, deswegen klicken sie dann meistens Nein an beim Fragebogen. Und wenn man dann nachfragt, ja, aber nach dem ersten Kind, ja, das war ganz schlimm. Also ne, auch da nochmal das Bewusstsein, wenn du jetzt zuhörst und denkst, ich habe nochmal eine Periode nicht, hat die sich seit deiner Jugend durch die Schwangerschaften verändert, auch zwischen den Kindern vielleicht, auch wenn der Abstand kurz war. Und dazu gehört auch zum Beispiel eine stärkere Blutung. Hatte ich zum Beispiel auch ganz extrem, weil ich die Rektusdiastase auch sehr groß im unteren Bauch hatte und sich dann die Gebärmutter eine andere Position sucht, weil sie auf einmal Platz nach vorne hat, den sie vorher nicht hatte. Und dann kann es zu einer stärkeren Blutung kommen oder zu den klassischen Regelschmerzen, die im Rücken ziehen oder auch vorne oder man diesen aufgeblähten Bauch hat. Ich habe auch Patienten mit Endometriose oder anderen Formen davon. Davon verschwindet natürlich keine Endometriose. Das wäre wunderbar, wenn das dadurch verschwinden würde. Aber die Schmerzen werden deutlich besser. Also ich habe ganz viele Frauen, die auch dieser Endobelly, der ja dann so genannt wird, wenn der Blähbauch im unteren Bereich ist, durch die Endometriose-Geschichten, ohne da jetzt im Detail drauf eingehen zu wollen, auch das ist Druck auf die Bauchwand. Das heißt, wann entsteht eine Rektusdiastase? Sie entsteht durch Druck auf die Bauchwand. Ob das dann ist durch eine Schwangerschaft oder weil ich Endometriose habe und da unten Druck entsteht auf die Bauchwand. Ne? Also nur das nochmal so als Beispiel. Und es gibt auch Frauen, die von Endometriose betroffen sind, die keine Kinder haben, weil auch das ja nicht ganz einfach ist, damit Kinder zu kriegen. Die werden sich nie im Leben, wenn das so ein Rückbildungsthema ist, die Rektusdiastase auf eine Rektusdiastase testen lassen. Ne? Also auch da ja, ich komme aus dieser ganzen Mama-Schwangerschaftsbubble und habe lange in dem Bereich Kurse gegeben. Und deswegen sind auch meine Hauptkunden nach wie vor Mütter. Aber die Tür ist für alle offen, möchte ich damit sagen. Also wenn du da ein Thema mit hast, genau.
Ja, wir haben ja, was haben wir denn? Diese Woche haben wir ja schon mal gesprochen, da war dein Mann ja auch dabei, der ja auch bei dir im Unternehmen quasi eingestiegen ist. Und der hat ja auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass das ja bei Kindern, also es scheint ja so zu sein, dass wir, wenn wir kleine Kinder sind, dann ist die eh offen, diese Spalte, und die wächst irgendwann zusammen. Und das wird, wie zum Beispiel hier, wie heißt die, der
Fontanella.
Genau, da achten die Ärzte ja immer drauf, ob die zuwächst oder nicht. Und das wird bei der Rektusdiastase ja gar nicht gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Kind, dass sie sich gar nicht schließt, ist ja da. Und wenn man das nicht kontrolliert, ist das wahrscheinlich etwas, was gerade in jungen Jahren noch nicht unbedingt negativ auffällt.
Ja.
Und deswegen können es eben auch Kinder haben, es können Männer haben, und es ist nicht bezogen auf die Schwangerschaft. Da wird es dann einfach nur nochmal extrem getestet, sozusagen, unseren
genau,
Körper.
Genau, richtig. Genau, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass kein Kinderarzt darauf guckt, das kann ich nicht beurteilen, aber wir haben die Erfahrung mit unserem tatsächlich gemacht, dass wir da mal nachgefragt haben. Also es ist so, dass jedes Baby erstmal auf die Welt kommt mit dieser Lücke. Das ist auch ganz normal. Also da muss sich jetzt keiner Sorgen machen und direkt sein Säugling angucken, bitte. Und es schließt sich in der Regel zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr. Ne, und was heißt schließen? Die Bauchmuskeln kleben nicht aneinander. Das ist auch mal ganz wichtig. Das hatte ich letztens auch mit einer Kundin, die sagte, ja, da ist ja noch immer was und da geht nichts weiter. Und also viel weiter ging es nicht. Die hatte noch 1 Zentimeter Lücke.
Was ist denn normal überhaupt? 1 Zentimeter ist normal?
Genau, also da geht es international, gibt es da keine feste Zentimeterzahl. Auch da sieht man, wie unbekannt und wie wenig Studien es zu diesem Thema gibt und wie wenig Aufmerksamkeit auch in der Wissenschaft diesem Thema. Also es kommt langsam so ein bisschen, aber trotzdem ist es noch immer sehr sporadisch. Es gibt Leute, die sagen, ab 2 Zentimetern nennt man es medizinisch eine Rektusdiastase. Manche Studien gibt es mit 2 oder 3 Fingern. So, wie breit waren jetzt die Finger? Ne? Auch das ist dann wieder, also ich sag mal so zwischen 2 und 3 Zentimetern ist so das, was am meisten kursiert, dass ab dann ist medizinisch eine Rektusdiastase ist. Deswegen auch bei mir, ich gucke, natürlich ist ein Unterschied, habe ich jemanden vor mir, der 10 Zentimeter Lücke hat oder nur 3. Natürlich ist das ein Unterschied, aber ich schaue mir immer den ganzen Menschen an, wie hält der sich? Hat der Schmerzen? Wo hat der Schmerzen? Könnte das damit zusammenhängen? Das heißt, auch im Therapieverlauf schaue ich natürlich darauf, dass die Lücke kleiner wird und auch die Tiefe. Das ist auch nochmal, wie der Bindegewebszustand ist, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, vor allem für die ganze Funktion der Rumpfkapsel. Also es wird Breite und Tiefe gemessen, das machen auch nicht alle. Also die meisten ist nur diese Breite, diese Lücke bekannt. Und am Ende des Tages gucke ich mir eben dann an, natürlich wird die Lücke kleiner, aber vor allem, wie geht's demjenigen? Also es ist nicht das zwingende Ziel, die Lücke zu schließen auf, ich sage jetzt mal Beispiel, 2 Zentimetern oder um die 2 Zentimeter, sondern ich schaue eben, wie geht's demjenigen damit? Du kannst auch wunderbar mit einer 3 Zentimeter Lücke und einer stabilisierten Rektusdiastase, nenne ich es jetzt mal, sehr gut leben. Ne? Also auch das ist dann nicht immer das Ziel, die Rektusdiastase zu schließen, weil ganz ehrlich, ich habe mich in meinen nicht schwangeren Jahren nie getestet. War ich jetzt vorher bei 2 Zentimetern, war ich bei 3, war ich bei 1, ich weiß es nicht. Und deswegen ist auch dann immer die Frage, was ist das Ziel, wo waren wir denn vorher?
Ne? Ja. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen auf die Symptome, das heißt, du hast gesagt Rückenschmerzen, Periodenschmerzen, Magen-Darm finde ich ja auch sehr spannend.
Genau, kann ich gerne gerade nochmal drauf eingehen, welche Organe liegen hinter unseren Bauchmuskeln, der Magen-Darm-Trakt und die Gebärmutter. Gebärmutter hatte ich eben schon gesagt, dass sie sich ihren Platz nimmt und dass sich deswegen eventuell der Zyklus auch ändert.
Der Zyklus ändert sich auch.
Kann passieren dadurch. Hängt natürlich auch mit den Hormonen zusammen, aber ich habe viele Frauen, die nichts ändern und die durch das Schließen der Rektusdiastase auf einmal einen kürzeren Zyklus bekommen. Kann ich natürlich jetzt 100% belegen.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, aber die Schmerzen gehen weg, der Blähbauch ist weg im unteren Bereich, sie haben keine starke Blutung mehr. Die Lebensqualität steigt immens dadurch. Ich konnte die ersten 2 Tage jetzt mal unter uns, die ersten 2 Tage das Haus nicht verlassen.
Wegen der großen, also wegen der Schmerzen?
Nicht wegen den Schmerzen direkt, die hatte ich auch. Die waren irgendwie dann im Griff, wenn man dann eine Tablette einschmeißt.
Ja.
Wo ich sonst nie der Typ für bin. Also ich bin jemand, der jetzt nicht direkt beim ersten Wehwehchen Schmerzmittel nimmt. Aber ich hatte eine so starke Blutung mit dem größten OB und der größten Binde. Es ging nicht. Ich konnte für eine Dreiviertelstunde das Haus verlassen. Danach bin ich übergelaufen, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Frauen auch, die Ähnliches erzählen. Und das war bei mir nach 8 Wochen Therapie, war das vom Tisch.
Wow. Und 8 Wochen ist ja echt kein langer Zeitraum.
Ja. Ne, die ist dann nicht zu Directus Diastase, aber die ersten deutlichen Verbesserungen in Beschwerden habe ich eigentlich immer in den ersten 8 bis 10 Wochen bei den Frauen.
Ja, schön. Das heißt, genau. Was gibt es noch für Symptome?
Um auf die Magen-Darm-Geschichte gerade einmal einzugehen, wenn du im oberen Bereich Directus Diastase hast, der Bauchmuskel läuft ja vom Brustbein zum Schambein. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Formen von Rectus Diastase. Du kannst es oben haben, du kannst es wie so eine Ellipse nur um den Bauchnabel haben. Am weichesten ist unser Bindegewebe um den Bauchnabel, weil der Nabel da eben durchläuft. Deswegen ist oft die größte Baustelle um den Bauchnabel irgendwie rum. Frauen mit Kaiserschnitt haben oft eher den Fokus nach unten, weil da natürlich einmal das Gewebe, Muskeln, Gewebe, auch die Bauchfaszie, diese Linie Alba zwischen den Bauchmuskeln, dann durchtrennt wurde und dann natürlich verletztes Material ist. Dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dann ist es erstmal wahrscheinlich, dass du überhaupt eine Rectusdiastase hast noch und dass der Fokus eher nach unten geht.
Beim Kaiserschnitt ist es höher?
Eher nach unten, dass du eher in den Schambereich.
Ja, nee, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist höher.
Frauen mit Rectusdiastase.
Weil das Gewebe wirklich, genau, weil das Gewebe wirklich geschnitten wird.
Ja, und gerissen ja am Ende, ne? Das ist ja noch relativ unkontrolliert, ne? Wenn die dann das so aufreißen. Genau, und wenn du es eben im mittleren Bereich hast, wo der Magen sitzt oder auch der Darm, kann der sich eben auch Platz nehmen. Und das ist auch der Grund, warum viele Frauen abends vor allem oder die ein sehr weiches Bindegewebe haben, auch schon den ganzen Tag wie schwanger aussehen. Ne, ich glaube, das kennen einige Frauen, ich hatte das auch, wird mir zur dritten Schwangerschaft gratuliert. Man denkt sich nur so, nee. Ist natürlich für den Gegenüber dann auch sehr unangenehm, wenn man dann sagt, nee, ich bin nicht schwanger. Aber
und macht ganz viel mit dir dann.
Genau, auch zum Thema Psyche, ne, wie hängt das zusammen? Genau, und das kann eben, also es treten dann die Organe, also normalerweise ist deine Bauchwand dafür da, dir Schutz zu geben auch und deine Organe zu schützen. Das heißt, in dem Moment sind, man muss sich das vorstellen, wie so eine Frischhaltefolie, an der man zieht, wirklich. Ne? Und so dünn ist das Bindegewebe dann dazwischen. Und wenn der Magen sich dann mit Essen füllt und Schwerkraft wirkt über den Tag, das kennen wir alle, glaube ich, wenn wir morgens aufstehen, denken wir, ach, Bauch ist ja eigentlich ganz flach. Und abends sieht das Ganze schon anders aus, weil einfach dann der Magen gefüllt ist mit Essen und sich den Platz nimmt, den er bekommt. Und dann geht der halt nach vorne, wo der wenigste Widerstand ist. Und deswegen drücken dann tatsächlich die Organe vor. Oder manche Frauen erkennen sich vielleicht jetzt auch wieder, wenn man sich vorbeugt, um etwas hochzuheben. Da erzählen mir ganz viele Frauen, das fühlt sich dann an, als wenn mir sowas vorne rausfällt.
Spannend.
Jetzt übertrieben, ne?
Ja, spannend. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob man das im Alltag merkt. Aber wenn es so wäre, also jetzt zum Beispiel mit dem Magen, dann würde man ja wahrscheinlich viel schneller schalten.
Genau, das ist natürlich jetzt auch bei extremen Rectusdiastasen. Ich habe auch Frauen,
wahrscheinlich nach der Geburt, ne?
Genau, oder nach der Geburt ist es natürlich auch noch alles weicher. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Info für alle. In den ersten 8 Wochen, da gibt es tatsächlich Studien zu, die eindeutig sind, sonst ist das ja so ein bisschen. In den ersten 8 Wochen schließt sich durch normale hormonelle Rückbildungsprozesse, die im Wochenbett, ne, da ist ja gerade die ersten Tage nach der Geburt, ist ja der komplette Körper hormonell auf Rückbildung gepolt, bildet sich deine Rectusdiastase, die du ja am Ende der Schwangerschaft, wie eben erwähnt hast, um dem Kind Platz zu geben, bildet sich durch normale hormonelle Rückbildung zurück. Mhm. Was aber in den ersten 8 Wochen nicht geschlossen ist, passiert nicht mehr von alleine. Jetzt kann man natürlich sagen, ich warte die ersten 8 Wochen ab. ich weiß, wie lange ich an meinen 8 cm Rektusdiastase gearbeitet habe. Und bei mir war es auch, weil ich lange auf der Intensivstation war, die ersten 7 Monate mit meiner Tochter, habe ich sehr spät mich überhaupt um diese ganzen Rückbildungsthemen gekümmert. Das ist also auch nochmal irgendwie bei mir jetzt ein anderes Thema, als wenn man klassisch zum Rückbildungskurs geht, sage ich mal, weil da bei uns einfach Alarmstufe Rot in diesen 7 Monaten war. Und auch da werden sich wahrscheinlich jetzt der ein oder andere Hörer wiedererkennen, dass man vielleicht keinen Rückbildungskurs gemacht hat, weil man eben leider noch einige Tage oder Wochen auf der Intensivstation oder auf der Frühchenstation oder was auch immer war und dann natürlich der Fokus beim Kind liegt. Da kann man natürlich sagen, man wartet die ab und macht danach dann was. Danach beginnt ja auch in der Regel erst der Rückbildungskurs. Ne? Das braucht man ja das Go auch von Hebamme und oder Arzt. Ganz wichtig hier auch nochmal zu sagen an der Stelle. Aber ich sage natürlich, gerade wenn der Körper auf Rückbildung gepolt ist und die Hormone feuern in die Richtung und ich gebe dann dem Körper die richtigen Impulse, um ihn zu unterstützen, auch da habe ich keine Studien zu und keine Belege zu, aber ich habe es an meinen Kunden gesehen, die ich über die Schwangerschaft betreut habe, die dann direkt die Übungen zum Teil noch im Bett im Krankenhaus gemacht haben, weil das sind Atemübungen, also es ist nichts, wo du jetzt auf der Matte rumturnen musst, haben das dann tatsächlich so begünstigt, dass es deutlich schneller zugegangen ist als nach der ersten zum Beispiel. Also ich habe eine Kundin, die kam zu mir 1,5 Jahre nach der ersten Geburt mit einer riesen Rektusdiastase. Die habe ich dann durch die komplette zweite Schwangerschaft begleitet, wo sie auch in der Schwangerschaft kann man, by the way, etwas tun, damit die nur so groß wird, wie dein Kind wirklich Platz braucht und die Bauchmuskeln hier nicht nach außen abhauen. Auch wichtig für den Geburtsprozess, by the way. Und habe sie dann eben auch durch das komplette Wochenbett und Rückbildung. Und es ist jetzt im Vergleich zur ersten viel, viel schneller hat das alles funktioniert. Natürlich, weil auch ne, Muskelgedächtnis schon die Übungen kannte. Ne, solche Dinge spielen da natürlich irgendwie mit rein. Und auch da kann ich keine 100% ne, geben, weil es gibt keine Studien einfach dazu. Das sind jetzt Erfahrungen aus der Arbeit mit meinen Kunden. Und es klingt für mich halt auch irgendwie logisch, wenn der Körper auf Rückbildung gepolt ist, hormonell, und er kriegt dann die richtigen Impulse, klingt das für mich jetzt sehr logisch, dass das dann schneller gehen kann. Ne?
Total. Und man übertreibt ja auch nicht. Das ist ganz lustig. Ich mache das tatsächlich auch mit den Frauen, die schwanger sind. Da sage ich auch, es ist die Phase der Schwangerschaft ist die beste, um an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, weil sich dein Gehirn sowieso umstrukturiert und du springst auf diesen fahrenden Zug auf. Und so scheint das mit der Rektusdiastase und den Hormonen danach auch zu sein. Und zu deinem Punkt mit der Intensivstation, mit dem Krankenhaus und so weiter, da, wenn du dir alleine nur da mal die Hormone anguckst, dein Körper ist eigentlich darauf gepolt, die Rückbildung anzustoßen. Aber wenn dann die ganzen Stresshormone kommen, die immer wichtiger sind, weil dein Körper denkt, dein Überleben ist in Gefahr. Ja, und auch wenn es nicht um dein Leben geht, sondern das um deiner Kinder, du hast ja den Stress. Dadurch verschieben sich die Hormone. Und dann ist es für deinen Körper auch nicht mehr so relevant, jetzt die Rektusdiastase oder die generell die Rückbildung zu starten.
Ja, deswegen total. Finde ich gerade aus deiner Warte, also das, was du am Anfang gesagt hast, super spannend mit diesem, der Kopf programmiert sich eh um. Super spannend, auch für das Thema. Genau, also dieses Thema Intensivstation, da hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch schon länger drüber gesprochen, dass ich da nicht verstehe, warum da nicht mehr drauf vorbereitet wird, warum nicht in so einem Vorbereitungskurs, und ich kenne nicht alle Vorbereitungskurse, will ich an der Stelle jetzt auch sagen, aber in denen, die ich besucht habe und meine Freundinnen, man ist ja dann in der Phase auch mit vielen Freunden im Austausch, die auch gerade Kinder kriegen. Ich habe immer das Gefühl, es ist alles so in dieser rosa-roten Bubble und alles läuft und alles super. Das ist auch das, was bei Social Media oft lange suggeriert wurde. Ich verstehe nicht, warum da nicht einmal erklärt wird, so zum Beispiel läuft eine Intensivstation ab. Weil das war allein die ersten Tage, dass ich überhaupt nicht geblickt habe, irgendwie, ah, hier piept was und da rennt einer. Und da denkt man immer direkt, oh Gott, aber es ist das, so funktioniert eine Intensivstation. Es piept und dann wird erst gelaufen. Habe ich gelernt. Ich war 7 Monate auf 4 verschiedenen Intensivstationen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Expertin in dem Bereich bin, aber ich habe einige
gesehen. Naja, wahrscheinlich schon.
Krankenhaus läuft gleich. Wir waren auch in Zürich in einem. Das läuft zum Beispiel ganz anders als das in Deutschland. Aber vom Grundsatz verstehe ich nicht, warum das nicht einmal nur erklärt wird. Es muss ja nicht direkt ein Riesenthema sein, aber es kommt vor, dass man nochmal 1-2 Tage zur Beobachtung das Kind wegen Standarddingen im Krankenhaus, das ist natürlich trotzdem immer total schlimm, wenn du getrennt bist von deinem Kind, natürlich, und das muss kein Aufenthalt wie bei mir sein von 7 Monaten. Mit unserem ersten Kind waren wir auch die ersten 7-8 Tage auf der Station. Auch da war das natürlich total schlimm für uns. Man hat die Probleme mal auf seinem Niveau, will ich da jetzt auch nochmal sagen. Aber hätte ich vorher gewusst, wie so eine Intensivstation abläuft, da waren wir nach 10 Tagen zu Hause und alles tutti, ne? Aber das hätte mir schon geholfen, um dieses Thema Stress vielleicht ein bisschen zu reduzieren, dass ich zumindest weiß, so läuft jetzt so eine Station ab.
Total.
Und die Frauen, die machen für sich gar nichts, ne? Also das ist auch noch ein Projekt, wo ich mal überlegen muss, wann ich das angehe. Aber ich würde gerne sowas, ne, weil du stehst viel am Bett. Du wartest auf den Arzt. Du guckst dein Kind 5 Stunden an. Und ne, manche können es auf den Arm nehmen, manche können es auch nicht mal auf den Arm nehmen, ne? Also ich konnte Emilia ganz viel gar nicht auf den Arm nehmen, weil sie gar nicht stabil dafür war, genug war. Das heißt, ich stand sehr viel am Bett und ich hätte theoretisch in der Zeit, da hat man natürlich in dem Moment überhaupt keinen Kopf für, aber habe ich das schon vorher gelernt, wie ich über die Atmung Beckenboden und Bauch ansteuern kann? Ich kann theoretisch jeden Atemzug nutzen. Und wenn du da 2 Stunden stehst und auf einen Arzt wartest, passiert manchmal auch nicht viel. Und ich weiß, dass jetzt Leute sagen, da hätte ich überhaupt nicht den Kopf für gehabt. Ja, aber auch wenn du mit deinem Kind dann irgendwann aus der Station raus bist, aus dem Krankenhaus, musst du immer dieses schöne Mütter müssen funktionieren, auch so ein schöner Glaubenssatz. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Stück weit so, dass wir als Eltern dann funktionieren müssen, weil das Kind eben abhängig von uns ist. Und hat es dann eventuell auch ein bisschen mehr Unterstützung, vielleicht sogar mehr Pflegebedarf. Und dann funktioniert dein Körper nicht, wirst du dich dann erst recht nicht um ihn kümmern. Ich weiß, das ist immer so eine Spirale, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo man wahrscheinlich nochmal ewig drüber sprechen könnte, aber das ist auch noch so ein Herzenswunsch von mir. Was kann man den Frauen an die Hand geben, dass sie zumindest ein bisschen was für sich tun können, in den Alltag integriert, ne? Also nochmal ein anderes Thema, aber auch da ist noch sehr viel
Potenzial nach oben.
Nach oben, sagen wir so.
Auf ja. jeden Fall, weil das ja, also jetzt gerade auch dieses Thema, das wird ja so, also A, ist es entweder nicht präsent oder es kippt nach hinten, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und ich vergleiche das gerne, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, weil bei mir ist mit dem Thema Stress ja 1:1 genau das Gleiche. Wenn du als Mama gestresst bist, kannst du gar nicht so gut für deine Kinder da sein. Und ich vergleiche das immer super gerne mit der, wenn du Flugzeug fliegst. Das Erste, was die Stewardessen und Stewards machen, ist, in einem Notfall sagen sie dir, nimm die Atemmaske selber auf und erst dann deinen Kindern. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal gehört habe, dachte ich so, hä? Nee, das ist doch totaler Quatsch. Ich will doch, dass es allen anderen um mich herum gut geht, vor allem meinen Kindern. Aber deine Kinder haben auf lange Sicht natürlich gar nichts von dir, wenn du dann 3 Sekunden später umkippst. So. Und genau das ist es. Natürlich auch beim Thema Gesundheit, beim Thema Mindset, das spielt ja alles miteinander rein. Ja, das ist ein großes, wichtiges Thema einfach, ne? Diesen Blick auf sich selber richten, Bedürfnisse bei sich selber erstmal zu befriedigen. Ich finde so, vielleicht verstehe ich das auch falsch, weil ich ja nicht weiß, was du mit den Frauen machst, aber Atmung scheint ein sehr großes, wichtiges Tool zu sein.
Ja.
Und das Tolle an Atmung ist ja, du hast sie immer dabei, du kannst sie immer machen. Das ist ja genau das, was du gerade auch gesagt hast. Ob du da jetzt stehst oder vorm Fernseher liegst, du kannst es jederzeit machen.
Ja, genau. Und ich habe tatsächlich als ich noch klassische Rückbildungskurse gegeben habe, immer schon ein Begleitvideoprogramm den Frauen an die Hand gegeben, dass sie so versuchen können, die Übung in den Alltag zu integrieren. Das geht natürlich nicht mit allen Übungen, aber zumindest mal mit diesen Basisübungen für Bauch und Beckenboden. Und das, finde ich, ist auch so ein Thema. Rückbildung ist nicht abgeschlossen, wenn ihr aus dem Rückbildungskurs geht. Wenn er denn überhaupt besucht wurde. Das habe ich auch schon ganz oft gehört. Und das ist einfach auch nochmal super wichtig. Und deswegen das, was du gesagt hast, genau, ich habe mein komplettes Programm und man könnte es auch fast als Rückbildungsprogramm nennen. Aber es ist völlig egal, wann du die Rückbildung machst. Ob du 40 bist, ob du gerade nach dem Kind bist, ob deine Kinder schon 10 sind, wie oft ich Frauen hier habe, die sagen, ja, ich bin, werde jetzt Großmutter. Ich kann das ja gar nicht haben. Ja, doch, kannst du. Du hast nur nie was getan richtig dagegen. So, ne? Und vielleicht ist sie auch noch mal größer geworden. Ne? Das Thema Wechseljahre zum Thema Hormone ist natürlich bei uns Frauen dann auch noch mal ein Jackpot, wo im Moment das ja auch in aller Munde ist im Beauty-Bereich. Ne? Haut wird schlaffer, Falten, weiß ich nicht was. Aber das passiert natürlich auch mit deinen inneren Sachen. Auch die inneren Bänder werden schwächer. Auch der Beckenboden kann dann noch mal schwächer werden. Auch die Rektusdiastase, die vielleicht nicht so groß war, wird dann plötzlich zum Problem, dass dann die Rückenschmerzen mehr auftreten, weil sie vielleicht davor irgendwie noch einigermaßen im Griff war. Ne? Und das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Hormone spielen rein, Psyche spielt mit rein. Ne? Und das fände ich jetzt auch nochmal spannend, von dir zu hören. Ich habe des Öfteren Frauen schon gehabt, die erst ihre Rektusdiastase super geschlossen haben. Die haben die halbiert. Mega, waren total begeistert, Beschwerden weniger geworden. Ne, alles tutti sozusagen. Und auf einmal stagniert's. Dann haben wir in der 1-zu-1-Session rausbekommen, dass das gar nicht an der Körperarbeit liegt, sondern dass der Kopf den Körper blockiert, weil diese Frau 3 Kinder lebend, 1 verloren zwischen 2. Ihre Planung war aber immer 4 Kinder. Und sie sah wie schwanger aus vorher. Das war jetzt auf einmal weg. Sie hat diesen, obwohl sie immer sagte, der stört mich und ich werde angesprochen, kam raus, dass sie scheinbar dieses 4. Kind, was fehlt. Und die Familienplanung war nie so. Also ich hatte sie am Anfang gefragt, Familienplanung abgeschlossen. Es kam ein zögerliches Ja, wo ich schon so gemerkt habe, okay, da ist irgendwie was vielleicht. Und das kam dann raus, wo man ja erstmal denkt, es geht doch nur um die Bauchmuskeln, die wieder aneinander herangeführt werden sollen. Und da kam eben raus, sie hat auf einmal diesen Babybauch vermisst und sie war gerne schwanger. Und sie ist aber jetzt auch in einem Alter, wo es dann schon eng wird, um zu sagen, wir versuchen es nochmal. Ne? Und dann solche Themen, wenn das natürlich aufkommt, ist natürlich super, wenn man auch Psychologen im Netzwerk hat, die sich auf Trauma spezialisiert haben, solche Themen spielen da rein. Ich weiß, du arbeitest auch mit Schwangeren und Müttern. Wie siehst du das?
Da merkst du halt, wie machtvoll unser Kopf ist. Der kann einfach entscheiden, was los ist. Und deswegen, auch da sind wir wieder bei der Mind-Body-Soul-Geschichte. Man kann es nicht voneinander trennen. Das Problem ist ganz oft, diese körperlichen Symptome, die können wir greifen. Da können wir sagen, ja, ich habe halt eine Rektusdiastase. Aber das ganze Psychische ist ja das, was man nicht sehen kann. Deswegen ist es für viele so schwierig, an ihr Mindset zu arbeiten oder auch zu verstehen, ey, was mache ich eigentlich mit meinem Kopf? Wo bin ich gedanklich gerade? Und was repräsentiert unbewusst dieser Bauch auch für mich? Weil wenn sie wirklich in ihrem Falle jetzt nochmal schwanger werden will, dann ist der Bauch auf der einen Seite super nervig, weil er ist ja kein Schwangerschaftsbauch und sieht vielleicht auch nicht so aus, wie sie ihn gerne hätte, weil sie ja weiß, da ist kein Kind drin. Und auf der anderen Seite sieht sie aber immer wieder, ja, ich wäre halt gerne nochmal schwanger. Aber oft ist das Problem, dass das unbewusst ist. Ja. Wahrscheinlich, wenn du sie getroffen hättest, ganz am Anfang, hätte sie nicht gesagt, ja, ich finde den Bauch total toll, weil der erinnert mich an eine Schwangerschaft. Nee, das ist diese ich spreche ganz gerne von der Software, die im Hintergrund mitläuft. Ja, wir reagieren einfach aufgrund dieser Software. Und wenn die uns nicht bewusst ist, können wir es halt auch nicht ändern. Und ich glaube, gerade bei so körperlichen Symptomen ist es ganz oft so, dass das eigentliche Problem nicht der Körper ist, der Körper reagiert. Ist bei einer Stressreaktion ja auch so. Wenn ich mir Sorgen mache um die Gesundheit meines Kindes oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Sagen wir einfach mal, wir gucken einen Film, wir gucken einen Thriller. Da haben wir Herzrasen, wir haben vielleicht schweißnasse Hände, weil unser Körper reagiert, weil wir aber ein Bild in unseren Kopf lassen und daraufhin reagiert unser Körper. Und das ist bei allen Sachen so.
Ja. Gutes Beispiel. Ja, und das ist tatsächlich genau richtig, deine Vermutung. In der ersten Anamnese hat sie natürlich zum Thema Optik gesagt, dass sie das total stört und sie auch mehrfach angesprochen wurde, schwanger, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also genau das. Und das kommt eben dann raus, was aber daran liegt, dass ich eben sehr ganzheitlich auch versuche, mit den Frauen zu arbeiten. Also bei mir spielt Mindset auch ein Thema, wo man auch erstmal denkt, vielleicht genau wie beim Fragebogen, ne, sind auch Themen am Anfang bei der Anamnese, die auf diese psychischen Komponenten gehen, wo ich dann schon mal so ein bisschen abstecken
kann. Total gut, Caro.
Ist das jetzt was, wo wir direkt dran arbeiten können? Ich hatte auch schon mal jemanden, wo ich im Anamnesebogen direkt gemerkt habe, da sind zu viele Themen, die habe ich tatsächlich erstmal zu einem Psychologen geschickt. Und die hat dann ein halbes Jahr später angefangen, weil ich gesagt habe, so wird es nicht funktionieren. Und wir haben tatsächlich die Grundübung versucht, die Atmung, also über den Transversus, den tiefen Bauchmuskel, das ist ja der Hilfs- oder ein Teil der Hilfsatemmuskulatur, die konnte den überhaupt nicht ansteuern.
Hm.
Und das war schon das, was meine Vermutung war, dass ich dachte, das ist so blockiert, das hätte gar keinen Sinn gemacht, mit der zu starten, weil es wäre nichts passiert, weil sie konnte den Muskel, den du brauchst, nicht ansteuern. Und nicht, weil sie nicht weiß, wie sie den Muskel ansteuert, sondern weil der Kopf es blockiert hat einfach. Ne, und das ist deswegen auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen, ich weiß, es gibt da draußen, und ich will niemanden schlecht reden, auf gar keinen Fall. Ich bin immer für Synergien nutzen, die viel zu wenig genutzt werden, meiner Meinung nach. Aber wenn du einfach nur irgendeinen Kurs buchst, der von A bis B geht, vom Datum, wo da 10 Leute sitzen, du irgendwelche Übungen machst, kann es unter Umständen gar nicht daran liegen, dass der Trainer etwas Falsches tut, dir falsche Übungen gibt, sondern es kann eventuell an so einer inneren Blockade, die dir gar nicht bewusst ist, liegen. Und dann geht man aus dem Kurs raus und sagt, ah, oh, der war scheiße, der hat ja überhaupt nichts gebracht und ich wollte ja meine Rektusdiastase schließen, weil unser Welt alles nur auf dieses Shapen und der Bauch muss flach sein und wir müssen nach der Schwangerschaft wieder so und so aussehen. Ne? Also das nochmal ganz wichtig dazu sagen, deswegen hat es bei mir auch immer mehrere Säulen und ich begleite, glaube ich, als fast einzige, wie mir bekannt ist, die Frauen 12 Monate. Warum 12 Monate? Ich hatte gerade schon gesagt, nach 8 bis 10 Wochen hat man schon deutlich bessere Lebensqualität. Da könnte man ja sagen, super, kann ich ja dann aufhören, denen geht's ja besser, wunderbar. Aber ich habe halt gesagt, entweder helfe ich richtig oder gar nicht, ist jetzt übertrieben, weil ich will immer helfen, aber ne, du weißt, was ich meine. Und ich weiß aber auch genau, wo meine Grenzen sind und habe dann eben ein Netzwerk um mich rum von anderen Experten, wo ich dann nochmal hinschicken kann. Das heißt, warum 12 Monate? Einmal wegen dieser mentalen Komponente und einmal, weil Bindegewebe, und es ist strapaziertes, verletztes Bindegewebe zwischen deinen Bauchmuskeln, das Hauptproblem der Diastase, braucht länger zum Heilen. 8 bis 10 Monate, gibt es Studien zu, braucht verletztes, strapaziertes Bindegewebe, um zu regenerieren.
Wow, Monate. Da,
ja, das ist anders als bei einem Knochenbruch, anders als bei einem Muskelfaserriss, der auch schon länger braucht. Ne? Also das ist super wichtig, dass wir weg vom Kopf gehen von diesen Muskeln, sondern das Hauptproblem, also die Muskeln sind auch betroffen, ja, aber das Hauptproblem ist dein Bindegewebe. Und das Bindegewebe ist eh wenig durchblutet. Und diese Linie Alba, wie diese Sehnenplatte zwischen den Bauchmuskeln heißt, Alba, weiß, weiße Linie. Warum weiß? Weil da eben fast gar kein Blut durchläuft. Und wo kein Blut ist, übers Blut werden ja Nährstoffe transportiert. Nährstoffe brauchen wir, um zu heilen. Wird eben, ne, deswegen braucht einfach dieser Heilungsprozess länger. Und das ist genauso, wenn du mal umgeknickt bist am Knöchel. Das braucht auch länger. Hier Bänderriss oder sowas hatten viele vielleicht schon mal. Ne? Das ist das gleiche Material. Sind auch Sehnen und Bänder. Ne? Also wenn wir mal überlegen, wo haben wir überall Sehnen und Bänder im Körper? Relativ viel. Ne? Überbegriff Bindegewebe. In dem Fall ist es eine Sehnenplatte, die zwischen den geraden Bauchmuskeln liegt. Genau.
Spannend. Das heißt, was machst du dann 12 Monate mit den Frauen? Oder auch Männern?
Ja, genau, auch Männern. Aber es sind nach, also ich habe einige Männer tatsächlich als Kunden, aber noch viel zu wenig. Ich glaube, es sind aktuell 5, wenn ich mich nicht täusche.
Immerhin, ne?
Ja, immerhin. Ja, und es sind auch ganz oft übrigens Männer, wo die Frauen bei mir in Behandlung waren.
Das ist bei mir auch so.
Die Neurochirurgin, mit der ich viel zusammengearbeitet habe in der Rückentherapie, die bringt mir auch, schickt mir auch manchmal Männer, wenn ihr die in der Trainingsanamnese bei sich hat. Also in meinem Programm gibt es verschiedene Säulen. Es gibt erstmal 3 Teile. Es gibt einen Basisteil, einen Aufbauteil und einen Back-to-Sports-Teil. Im Basisteil ist vor allem das Hauptziel, ein neues Körpergefühl zu kriegen und vor allem für deine Tiefenmuskulatur ein Gefühl zu kriegen, weil das super wichtig ist, auch später für den Sport. Genau, dann gibt es ein Aufbauteil und ein Back-to-Sports-Teil. Aufbauteil baut eben auf, wie der Name schon sagt, und Back-to-Sport bringt dich wieder in bestimmte Alltagssituationen zurück und oder die Sportart, in die du vielleicht wieder starten möchtest, mit deiner besten Freundin einen Kurs besuchen möchtest oder ähnliches. Das heißt, nach diesen 12 Monaten hast du eben das komplette Handwerk gelernt, hast deinen Körper neu kennengelernt, hast natürlich deine Rektusdiastase stabilisiert und bist diesen Weg gegangen, dass du dich eben auch wieder mehr belasten kannst, aber bist auch in der Lage, egal was du nochmal ausprobieren möchtest, irgendeine Kampfsportart in 15 Jahren, keine Ahnung, dass du weißt, wie du deine Mitte kontrollieren kannst, wie du es anpassen kannst, wie du in einem Sportkurs, wenn zu viele Sit-Ups kommen, Spoiler, Sit-Ups sind schlecht, wer gerade Sit-Ups macht für die Rektusdiastase, lassen bitte, kann ich gleich auch nochmal erklären, warum, dann weiß ich, kann an dem Sportkurs mit meiner besten Freundin teilnehmen und wenn XY Übungen kommen, habe ich 5 Varianten direkt in petto, die ich machen kann. Ich sage dem Trainer vielleicht einmal am Anfang, hey, ich habe da so ein Ding mit meinem Bauch, nicht wundern, ich mache eventuell 2, 3 Übungen anders. Genau, und dann eben dieses Thema, was du auch gesagt hast, dass ich ganz viel coache, wie sieht dein Alltag aus, wie verändert der sich mit den Entwicklungssteps von den Kindern, Kindergarten, Schule jetzt mal als große Step sozusagen, wie kann ich es in meinen Alltag integrieren, wie kann ich mich ohne die Diastase und oder Beckenbodenrücken zu belasten, richtig halten. Wie hebe ich mein Kind? Wie mache ich mir die Schuhe zu, ohne Druck auf meine Rektusdiastase? Denn ich hatte gerade schon erwähnt, Sit-Ups sind schlecht. Welche Bewegungen sind die Sit-Ups? Ich mache einen runden Rücken und bringe quasi Schambein und Brustbein zusammen. Dann spannt sich der gerade Bauch an. So funktioniert ein Crunch oder ein Sit-Up. Wenn wir jetzt aber überlegen, wie oft bückst du dich denn rund im Alltag? Das geht morgens schon los am Waschbecken, Gesicht waschen, stehen wir da meistens mit einem runden Rücken. Das gibt Druck auf deine Bauchwand und zieht an dem Problem noch mehr.
Was gibt es noch für No-Gos?
Kommt jetzt auf das Stadium der Diastase an, aber ich sag mal, Anfangsstadium ist alles, was nach vorne gebeugt ist. Ne, wir hatten ja eben gesagt, wenn wir uns vorstellen, das ist so dünn wie eine Frischhaltefolie, kann der Magen sich den Platz nehmen, den er bekommt. Wenn ich aber natürlich mich nach vorne beuge, rutscht der in dem Moment natürlich auf die schwächste Stelle. Das heißt, wenn es jetzt im Alltag ist, alles nach vorne gebeugt, sollten wir nicht mehr rund machen, weil das nochmal extra Druck gibt. Aber eventuell müssen wir eben auch mit einer tiefen Bauchmuskulatur das lernen anzusteuern und zu halten, um eben diesen Druck zu reduzieren. Es gibt in Extremfällen auch die Möglichkeit, mit einem Gurt zu arbeiten und oder mit Taping, um da dich so ein bisschen zu supporten. Genau, das heißt, auf den Sport bezogen, keine Sit-Ups, kein Vierfüßlerstand, also alles eigentlich, was mit dem Bauch nach unten ist. Deswegen, ich habe auch oft Leute, die sagen, oh, Powerhouse, Pilates ist ja super für die Tiefenmuskulatur, Yoga. Ja, prinzipiell eine super Sportart für die Tiefenmuskulatur. Wenn nur an deinen Bauchmuskeln gerade gezogen wird, ohne Ende und das Bindegewebe, du bist halt einfach beim Pilates und beim Yoga andauernd.
Ständige Tourenkatze.
Genau, bist du immer mit dem Bauch Richtung Boden. Und das ist am Anfang zu viel einfach.
Ne?
Das heißt, für später, wenn du durch dieses Aufbauprogramm durch bist, ist das eine Megasportart, das Ganze auch weiterzumachen. Aber es ist oft am Anfang nicht zielführend, weil du einfach zu viel Druck auf das eh schon schwache Bindegewebe gibst, durch die Schwerkraft allein, ne, dass dann die Organe. Deswegen, das kennt vielleicht der ein oder andere. Ich hatte es tatsächlich, ich hoffe, ich darf es erzählen, mein Schwiegerpapa hat nämlich auch wahrscheinlich, ich habe ihn noch nicht getestet, aber er geht davon aus, dass er eine Rektusdiastase hat. Er ist selber Chiropraktiker hier in Köln auch und sagte dann, ja, ich habe das jetzt letztes Mal gemacht, was du gesagt hast. Der macht nämlich auch viel Yoga mit seiner Frau. Logischerweise aber immer in Sportsachen mit einem etwas weiteren T-Shirt. Jetzt hat er mal sich in den Vierfüßlerstand gestellt, ohne T-Shirt, und es hing wie ein spitzes Dreieck nach unten. Also für alle, die irgendwie Planks machen, das wird jetzt auch viel mit Crop-Tops gerade trainiert und weiß ich nicht was, vielleicht kennst du das von dir, dass wenn du in einer Plank oder im herabschauenden Hund bist, dass es wie so ein spitzes Dreieck oder der Bauch irgendwie nach unten hängt. Das kann natürlich auch ausgeleierte Haut sein, je nachdem, wie unser Bindegewebszustand der Haut ist. Aber das kann eben auch sein, weil du diese Lücke hast zwischen den Bauchmuskeln und dann eben in dem Moment da Organe nach unten hängen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Ich weiß, klingt eklig, aber es ist so.
Und
in dem Moment ist halt auch dann komplette Organe sind ungeschützt. Ne? Ich habe das auch bei vielen Frauen so, jetzt kommt wieder der Sommer langsam, Frühling, dass wenn die gerade kleine Kinder noch haben im Pool, im Schwimmbad und die anfangen zu trampeln und zu treten und die dann mal so einen Tritt in die Magengrube ungeschützt kriegen, dass dann schnell so Sternchen sind oder sowas. Warum? Weil die Bauchwand nicht mehr da ist, um dich zu schützen. Nur das, der liegt in dem Moment, liegt der Magen da ungeschützt frei. Ne? Also auch das nochmal so, ja. Also deswegen spannend. Es ist, wir schweifen immer wieder ab, weil die Themen immer dann so.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist es bei mir eben kein Training, sondern ein Coaching und ich bringe den Frauen eben bei, wie sie sich im Alltag richtig halten, wie sie sich schützen können, wie sie die Übungen in ihren Alltag integrieren.
Und das ist ja mit das Wichtigste.
Ja.
Weil es bringt halt gar nichts, wenn du eine tolle Übung hast und sie aber nicht in deinem Alltag integrierst.
Richtig. Und da bringt auch der beste Kurs nichts. Weil der geht, ich sag mal, 8 bis 10 Wochen in der Regel. Dann hat sich vielleicht ein bisschen was getan. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte ja ganz am Anfang, als ich mich vorgestellt, gesagt, ich dachte damals, ich bin vom Fach Rückbildungsexpertin. Ich weiß nicht, wie viel Weiterbildung auch schon für Beckenboden und Rektusdiastase da gemacht. Es hat sich nichts weiter bewegt mit den Übungen, die ich kannte. Und das sind ganz viel auch diese YouTube-Videos mit den Beinen nach unten. Das ist eine super Übung, aber erst dann, wenn du eine Grundstabilität und Kontrolle über deinen tiefen Bauch hast. Es fehlt oft diese Atemübung, die Basisübung, der Step davor. Die sind gar nicht schlecht, aber sind oft zu früh. Und das habe ich eben erst in meiner letzten Weiterbildung zum Thema Rektusdiastase dann gelernt. Und damit habe ich dann auch meine Diastase schließen können.
Wenn sich jetzt eine Frau dazu entscheidet, ein Jahr mit dir zusammenzuarbeiten, wie muss man sich das dann vorstellen?
Gibt verschiedene Varianten. Ich habe ein Gruppencoaching, wo du Step by Step in kleinen Schritten angeleitet wirst durch das ganze Programm, wo es einmal mehrfach im Monat ein Gruppencoaching gibt, online. Und deswegen tatsächlich, weil so viele oder noch nicht so viele wie ich spezialisiert sind auf das Thema, habe ich relativ viele Kunden auch von überall her tatsächlich. Deswegen da eben auch die Online-Variante, um möglichst vielen Frauen die Möglichkeit zu geben, nachhaltig an ihrer Rektusdiastase arbeiten zu können. Und dann gibt es aber auch noch Varianten, wo du entweder am Anfang etwas enger begleitet wirst oder tatsächlich über das ganze Jahr, wenn der Bedarf größer ist, in einem 1:1 regelmäßig begleitet wirst. Also diese drei Varianten gibt es sozusagen, aber immer dieses eine Jahr nur eben verschieden viel im 1:1 betreut, sage ich mal so. Ja, genau.
Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, so ein Gruppencoaching zu machen, kann ich da jederzeit einsteigen oder und komme dann in eine Gruppe von schon Frauen, die da sind oder wie funktioniert
genau.
Das?
Richtig, richtig. Du kannst jederzeit einsteigen, immer dann, wann es passt für dich. Und dann sind natürlich Frauen, die gerade am Anfang sind. Es sind Frauen, die schon etwas weiter sind oder die in der Mitte sind. Das ist aber sehr cool auch für den Austausch, weil die dann auch berichten können, hör mal, ich hatte am Anfang auch die und die Probleme. Ich habe das so und so gelöst. Also auch das ist ganz schön. Am Anfang hatten wir das mal überlegt, tatsächlich zu unterteilen in die verschiedenen Stufen. Aber du hast halt super viel Mehrwert auch. Und auch andersrum, auch die schon weiter sind, kriegen dann von der Basic nochmal Sachen mit und kriegen das vielleicht auch nochmal in den Kopf. Ah ja, stimmt, da habe ich ja auch mal mehr den Fokus drauf gelegt. Mache ich das jetzt nochmal? Ne? Also das ist eigentlich, befruchtet sich das sehr schön. Und ist natürlich gerade für den, der gerade neu einsteigt, auch total motivierend zu hören, hey, der hat jetzt das und das und vorher hatte der das und jetzt kann der das. Und das ist auch mit ein Grund für die lange Laufzeit, neben den Dingen, die ich vorher genannt habe mit Bindegewebe braucht länger zum Heilen etc., die anderen Punkte, die ich erwähnt hatte, dass ich eben dabei bin, wenn das Leben zwischendurch passiert und mal man rauskommt. Das ist ganz normal. Das bin ich. Das tut jeder. Wir sind keine Maschinen, die auf den Knopf drücken. Und das ist halt auch ein cooles Learning zum Thema, auch wie der Kopf dann da mitarbeitet. Deswegen sage ich immer, ich coache und ich bin kein klassischer Trainer. Ich komme zwar aus dieser ganzen Sportbubble, und du brauchst Übungen, die aus dem Sport kommen, um sie zu schließen. Ja, aber eigentlich ist es ganz viel Coaching, wie verändert sich dein Alltag, wie kannst du bei dir Routinen suchen. Ich hatte eine Frau, die hat es perfekt im Unterbewusstsein verankert, an der Wickelkommode. Was ist passiert, als die Wickelkommode weg war? Sie rief mich 3 Wochen panisch an. Ich habe meine Übungen 3 Wochen nicht gemacht und dachte natürlich direkt, es ist Alarmstufe rot und sie fängt wieder bei null ein. Nein, tust du natürlich nicht, wenn du 3 Wochen die Übung nicht machst. Und es war für mich halt der Beleg, hey, herzlichen Glückwunsch, weil sie es gar nicht so positiv gesehen hat. Das ist der Beleg dafür, dass es komplett in deinem Unterbewusstsein war und komplett by the way beim Wickeln abgelaufen ist. Sonst wäre dir früher aufgefallen, dass diese Wickelkommode weg ist und du die Übung nicht mehr machst.
Und da merkt man halt wieder, wie wichtig das Mindset ist, wie wichtig das Unbewusste ist. Weil zu 95% steuert unser Unbewusstes sowieso das, was wir tun. Und das ist das, wo die limitierenden Glaubenssätze liegen, wo aber natürlich auch die guten Glaubenssätze liegen. Und da will man hin.
Richtig. Und auch zu dem Thema, ich glaube, das ist auch dann nochmal bei den Mamas mit, wir müssen immer alles alleine schaffen, ich darf keine Hilfe annehmen und was es da alles für Glaubenssätze gibt, die wäre, ich bin nicht genug und ne, was da alles in deinen Coachings bestimmt nochmal viel mehr rauskommt, aber auch in meinen. Ich habe ganz, ganz oft, dass die Frauen ihren Kontrolltermin zum Abtasten in den 1:1-Einheiten bei mir verschieben wollen, weil ich habe ja gar nicht so viel trainiert. Weil wie sind wir geprägt worden? Wir müssen fleißig uns auf dem Popo sitzen, unsere Vokabeln lernen und dann kriege ich eine gute Note im Vokabeltest. Habe ich das nicht gemacht, kriege ich eine schlechte Note. So dieses typische Schulsystem, mit dem wir groß geworden sind und auch noch in der Uni. Gestern war eine Frau hier, die gesagt hat, nee, du musst überhaupt nicht mehr. Also ich habe gesagt, du kommst. Es wird was passiert sein, glaub es mir. Und sie kam und war erstaunt, dass sich ihre Rektusdiastase fast halbiert hatte.
Wow.
Warum? Weil sie in ganz, 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 ganz vielen Alltagssituationen die Übung integriert hat, ohne es zu merken. Wie geil ist das denn bitte? Und das ist aber dieses, auch was du sagtest mit diesen 95%. Unser Hirn ist darauf programmiert, sich auf das Negative. Es ist immer abends, was habe ich nicht geschafft? Ganz allgemein von meinen To-Dos. Es ist nicht, ich habe... Ne? Und das heißt, selbst wenn du die Übungen nicht gemacht hast, selbst wenn du sie gar nicht auch nicht in den Alltag integriert hast, du hast trotzdem noch versucht, auf deine Haltung zu achten, du hast versucht, dein Kind richtig hochzuheben, du hast versucht, den Druck vom Bindegewebe zu nehmen. Diese Säulen sind in dem Programm genauso wichtig wie das Training. Und das ist sowas, wo ich ganz viel, deswegen sage ich immer, ich bin Coach, weil ich das ganz viel mit den Frauen mache und nicht wie ein Personal Trainer, der daneben steht und sagt, noch eine Wiederholung. So, ne? Und das ist eben auch ganz viel, wo die Parallelen zwischen unseren beiden Arbeiten und Programmen auch sind, was ich halt super spannend finde. Und wie du auch schon sagst, dieses mit dem, das hast du eben mal irgendwie erwähnt, dieses Thema Mindset-Arbeit tun wir nicht gerne. Ja, warum? Weil es anstrengend ist. Weil wir dann auch auf Schwächen, weil es Weiterentwicklung heißt. Deswegen sag ich immer in den Erstgesprächen, wenn du nichts verändern möchtest, bist du bei mir falsch. Dann geh in den Kurs XY, damit wirst du aber wahrscheinlich deine Probleme nicht loswerden. Vielleicht, ich hoffe es, aber wahrscheinlich nicht, weil eben die Rektusdiastase nicht von heute auf morgen verschwindet. Das ist einfach ein Thema, was länger braucht. Ne? Und egal, ob dann da nochmal eine Blockade im Kopf ist oder ob du nochmal mit der Haltung ein bisschen was tun musst. Und dafür sind dann die 1:1-Einheiten auch da, die individuell zu nutzen, nicht nur auf die Rektusdiastase bezogen, sondern auf das Thema Haltung, das Thema Füße. Auch die verändern sich durch die Schwangerschaft, was vielen nicht bewusst ist. Ich weiß noch, in meinen Rückbildungskursen habe ich eine ganze Woche, gab es nur Fußübungen.
Wow.
Da haben Leute, die haben das 5. Kind gekriegt, die haben mir gesagt, warum machen wir denn Füße? Das habe ich noch nie im Rückbildungskurs gemacht. Ja, aber auch da verändert sich was. Und wenn du schon falsch stehst, die Füße hängen wieder mit dem Beckenboden zusammen, der Beckenboden mit dem Bauch, mit dem Rücken. Also ne, das sind dann
Themen, ich muss, glaube ich, auch mal zu dir kommen.
Sehr gerne. Weil es ist mehr als die Rektusdiastase, will ich damit sagen.
Und ich finde, daran merkt man halt, dass es ist immer dieses Ganzheitliche. Es ist total. Nicht nur der Körper. Ja. Es ist auch der Kopf. Ja, und es ist nicht nur die Rektusdiastase, sondern es sind die Füße. Es ist so viel mehr. Und ich glaube, was eben ganz oft fehlt. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute hier bist und all dein Wissen teilst. Und ich hoffe, viele Frauen hüpfen zu dir rüber, weil man, glaube ich, einfach merkt, dass du wirklich Expertin bist in dem, was du da tust.
Dankeschön.
Sehr gerne. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was es für Symptome gibt, was es eigentlich ist und so weiter. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich könnte mir vorstellen, dass viele die Folge hier gerade hören und denken, ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Rektusdiastase habe oder nicht. Viele wissen es wahrscheinlich, deswegen hören sie sich diese Folge an. Aber kann man selbst testen,
ja,
ob man eine hat? Und vor allem, im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, es gibt einen riesengroßen, ein großes Missverständnis, was dieses Testen angeht. Und ich würde dich bitten, diesen mal aufzuklären und uns auch zu, vielleicht machen wir es direkt zusammen und ich teste mal bei mir, weil ich habe tatsächlich das allerletzte Mal, weiß ich nicht, im Wochenbett Woche 2 testen lassen und selber nie getestet.
Ja.
Das war der erste Teil mit der lieben Caroline Tengelmann. Ich hoffe, du konntest ganz viele wichtige Informationen für dich mitnehmen und du freust dich schon auf den zweiten Teil, der nächsten Sonntag online kommt. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Woche.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1:1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weiche dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.